RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Berliner Polizei hat mit einem Großaufgebot damit begonnen, einen besetzten Hörsaal der Humboldt-Universität zu räumen. Wie ein Sprecher dem RBB gesagt hat, sind 300 Beamtinnen und Beamte auf dem Campus Nord in Mitte im Einsatz. Die HU-Leitung hat um die Räumung gebeten, nachdem etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten in den Hörsaal eingedrungen sind. Dabei sollen Wände besprüht und verbotene Hamas-Symbole gezeichnet worden sein. Laut Behörden wurden mehrere Demonstranten vorläufig festgenommen. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Er begründet das mit der Doppelbelastung, die ihm durch das Minister- und Parteiamt entsteht. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des neu gegründeten BSW in Brandenburg. In Seelow ist an eine der letzten großen Schlachten zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teilgenommen. Aus Seelow, Fred Pelaski, RBB 24.
Russlands Botschafter Sergei Netschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Netschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Netschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Von Protesten gegen den Ukraine-Krieg war nichts zu spüren.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören das Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg liegen nach Angaben der Autobahn GmbH im Zeitplan. Am Nachmittag haben die Bagger mit dem Abbruch des letzten Brückenabschnitts begonnen. Die Arbeiten sollen bis zum 25. April dauern. Wenige Tage später soll der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder sternenklar, 15 bis 12 Grad. Im Moment in Berlin-Kreuzberg 25 und in Lübben sogar 27 Grad. Morgen viel Sonne, Richtung Westen teilweise kompakte Wolken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Seit Jahren warten hunderte Afghaninnen und Afghanen darauf, in Deutschland einreisen zu können. Die meisten hatten der Bundeswehr oder Hilfsorganisationen bis zum hektischen Rückzug im Sommer 2021 geholfen. Nach der Machtübernahme der Taliban sind sie in Gefahr. Aber nach Deutschland sollen sie trotz eines Schutzversprechens nicht mehr kommen. Das wollen zumindest CDU, CSU und AfD so. Deshalb sind die verärgert über den Flug mit 144 Ortskräften an Bord, der noch von der bisherigen Bundesregierung eingefädelt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Philipp Eckstein.
Der Ton in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ist laut und scharf. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU polterte bereits vor Tagen, es sei infam und vollkommen verbohrt, dass Außenministerin Annalena Baerbock quasi in letzter Sekunde vor ihrem Abtritt so weitreichende Aktionen durchführe. Ganz ähnlich äußerte sich wenig später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den letzten Tagen der Amtszeit der Außenministerin ständig Flüge kommen mit afghanischen Menschen, obwohl ganz klar ist, dass die neue Bundesregierung eine andere Haltung, dass die Menschen in Deutschland eine andere Haltung haben.
Dann illustriere das, so CDU-Politiker Kretschmer im ZDF.
Wie man sich über die eigentliche Meinung in einem Land erhöht und nur die eigene Sichtweise als die richtige gelten lässt. Damit muss Schluss sein.
Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, weist das zurück.
Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen.
Dort herrsche mit den Taliban jetzt ein brutales Terrorregime, sagt die Grünen-Politikerin Hasselmann. Und
dass gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen.
Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatte Deutschland im Jahr darauf ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise zu ermöglichen. Bis zu maximal 1000 Menschen sollten pro Monat kommen. Tatsächlich waren es bislang deutlich weniger, laut Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt rund 1400. Doch und hierum dreht sich die aktuelle Debatte. Stand jetzt haben noch rund 2600 Menschen eine Zusage für eine Aufnahme.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit.
Das sagt Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts, als er in Berlin auf die Kritik von CDU und CSU angesprochen wird.
Das funktioniert nach klaren Kriterien, in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Insofern, so der Sprecher des Auswärtigen Amts,
kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Laut sächsischem Innenministerium sind für den 23. und 29. April weitere Flüge mit afghanischen Flüchtlingen nach Deutschland geplant. Die Debatte über das Für und Wider dürfte also weitergehen.
Philipp Eckstein berichtete aus dem Hauptstadtstudio. Haben wir überhaupt was aus der Corona-Pandemie gelernt? Das ist eine dieser Fragen, die oft von einem Stoßseufzer begleitet sind. Die Aufarbeitung kommt zumindest kaum voran, das hat sogar der Bundespräsident festgestellt. In der internationalen Gemeinschaft ist man jetzt einen Schritt weitergekommen. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben ein Pandemieabkommen ausgehandelt. Nach 3 Jahren liegt es jetzt vor. Historisch sei es, so Teilnehmer. Korrespondentin Katrin Hondl erklärt, warum.
Thank you, merci beaucoup. Thank you so much. I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people. Everywhere.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt, dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben, was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Es besteht natürlich schon die Hoffnung, dass dann die USA doch wieder dazukommt auch. Denn es ist eindeutig in dem Interesse jedes einzelnen Landes. Es macht wirklich die Bevölkerung in allen Ländern sicherer.
Das Abkommen wird nur in den Ländern gelten, die es auch ratifizieren.
Katrin Hondl vom Sitz der WHO in Genf. In Russland sind 4 Journalisten zu Lagerhaft verurteilt worden. Das kritisiert das Auswärtige Amt in Berlin. Unter Präsident Putin sei die in der Verfassung verbriefte Pressefreiheit nichts mehr wert, hieß es. Russland-Korrespondentin Stefanie Markert über die Verkündung des Urteils gestern in Moskau.
Unter dem Gebell von Polizeihunden kamen die 4 Angeklagten in den Gerichtssaal. Sie wurden von ihren Unterstützern mit Kosenamen gerufen und beklatscht. Zum Urteilsspruch am Bezirksgericht im Moskauer Stadtteil Nagatinski ist auch die Politikerin Jekaterina Dunzowa gekommen, die bei den Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren wollte. Ich denke, es ist wichtig, herzukommen und die 4 zu unterstützen, denn ich war selbst fast 20 Jahre lang Journalistin bei einem unabhängigen Fernsehsender. Ich weiß also genau, was es bedeutet, ungeachtet aller Entwicklungen Journalist zu bleiben. Die 4 Angeklagten erhielten je 5,5 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Die Richterin befand die Journalisten für schuldig, mit der Antikorruptionsorganisation FBK, Alexei Nawalnys, zusammengearbeitet zu haben. Seine Organisation ist in Russland als extremistisch eingestuft. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Antonina Kravtsova, berichtete unter dem Namen Antonina Faworskaya für die regierungskritische Nachrichtenseite Sota Vision. Sie hatte das letzte Video von Nawalny aufgenommen, das ihn kurz vor seinem Tod vor Gericht zeigt, und filmte die langen Menschenschlangen an seinem Grab. Kurz darauf wurde sie verhaftet. Ihre Anwältin Jewgenia Grigorjewa nach dem Urteilsspruch: Wir halten dieses Urteil natürlich für ungerecht. Wir haben Freispruch und Freilassung noch im Gerichtssaal gefordert, weil ihre Taten kein Verbrechen darstellen. Daher werden wir selbstverständlich gegen das Urteil Berufung einlegen. Auch die Sprecherin von Nawalnys Witwe Kira Jarmisch forderte auf X die sofortige Freilassung der Presseleute. Den Videojournalisten Konstantin Gabow und Sergei Karelin wurde vom Gericht vorgeworfen, für Nawalnys Kanäle im Internet und für ausländische Medien, darunter die Deutsche Welle, gearbeitet zu haben. Gabows Anwältin Irina Biryukova: Der Beruf des Journalisten an sich ist kein Extremismus. Ihre Schuld ist überhaupt nicht bewiesen. Bis das Urteil vor dem Berufungsgericht überprüft wird, müssen sie in Untersuchungshaft bleiben. Der mit 24 Jahren jüngste der 4, Artyom Krieger, berichtete für Sota Vision über politische Prozesse und Proteste. Vor Gericht sagte er, er habe nicht vor einer Verfolgung fliehen, sondern zeigen wollen, es sei möglich und nötig, in Russland Journalismus zu machen. Nach der Urteilsverkündung rief Krieger, alles werde sich ändern. Wer ihn heute verurteile, werde an seiner Stelle auf der Anklagebank sitzen. Sein Verteidiger Ivan Novikov zur Moral der Verurteilten: Es geht ihnen gut, auch dank ihrer Unterstützer. Sie wurden heute nicht nur von ihren Familien und Kollegen unterstützt, auch Botschafter verschiedener Länder sind da, dafür sind sie allen dankbar. Sie verstehen, dass sie für ihre Arbeit verurteilt worden sind, doch sie sind stark, sie halten durch. Es gibt Hoffnung. Die russische Regierung geht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch schärfer gegen kritische Stimmen vor. Kurz nach dem Angriff etwa trat ein Gesetz in Kraft, das Kritik an der Armee verbietet. Viele unabhängige Journalisten haben das Land verlassen oder den Beruf gewechselt.
Und die, die in Russland weiterarbeiten als Journalisten, müssen mit Repressionen rechnen, wenn sie anders berichten, als es der Kreml will. Für das ARD-Studio Moskau berichtete Stefanie Markert. Und ich übergebe hier an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin spielen derzeit seit 19 Uhr beim THW Kiel. Die Kieler haben am Wochenende gerade erst den DHB-Pokal gewonnen und gehen entsprechend euphorisiert in diese Partie. Es ist das Spitzenspiel des Tabellenführers aus Berlin beim Rekordmeister, der aktuell auf Rang 4 liegt. Unser Reporter in Kiel ist Rudi Lautwitz. Rudi, welches Team ist denn besser ins Spiel gestartet?
Kann man gar nicht sagen, sagt der Spielstand auch aus. 8:8 steht sie mich ganz genau nach 12 Minuten. Die Füchse Berlin gefallen mir einen Tick besser von der Spielanlage. Haben nur ein Manko, ihre großen Chancen, die sie hatten. Ja, da sind sie ein bisschen leichtfertig mit umgegangen und machen auch den einen oder anderen einfachen Fehler. Wie jetzt in diesem Moment ein Fehlpass und der THW Kiel im Vorwärtsgang. Mit Erik Johansson, dem Schweden, spielt schön nach außen. Und da ist der Wurf von Zerbe, aber gehalten vom ganz starken Dejan Milosajew im Tor der Füchse Berlin. Das war jetzt schon seine vierte Parade. Und auf der anderen Seite schon wieder die Füchse. Also geht hin und her. Hohes Tempo hier in der Kieler Arena vor 10.280 Zuschauern ganz genau. Halle natürlich schon seit Wochen ausverkauft, denn dieses Spiel will man sich hier nicht entgehen. Der THW Kiel ist ja 3 Tage nach dem Pokalgewinn schon ein bisschen angeschlagen, denn diese beiden Spiele beim Final Four in Köln, die haben viel, viel Kraft gekostet, die Füchse Berlin. Ja, daher schon mit einem kleinen Vorteil, zumindest kräftemäßig. 11 Tage hatten sie Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und man merkt ihnen an, sie haben sich einiges ausgedacht. Die Spielzüge, die liefen vor allem in der Anfangsphase sehr, sehr gut, als sie führten mit 3:1 und 5:3. Dann aber, wie angesprochen, die Fehlwürfe und der ein oder andere Fehlpass zu viel. Jetzt aber Matthias Gietze versucht da durchzukommen, gelingt ihm aber nicht gegen diese Wand des THW Kiel in der Abwehr. Ist ganz, ganz schwierig. Was den Füchsen bislang sehr gut gelungen ist, war das Spiel über den Kreis, nämlich mit Marcinic, der 4-mal schon erfolgreich war. Jetzt aber versuchen sie immer wieder vergeblich die Lücke zu finden in dieser Kieler Abwehr und kriegen erstmal einen Freiwurf und die Zeit wird angehalten. 13 Minuten und 47 Sekunden sind ganz genau gespielt. Tolles Spiel bislang. Spielstand 8:8. Also noch alles drin beim Duell zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin.
Vielen Dank, Rudi Dautwitz, live vom Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga Kiel gegen die Füchse Berlin. Ein Topspiel gibt es auch heute Abend in der Fußball-Champions League. Der FC Bayern steht auf dem angestrebten Weg ins Endspiel in der heimischen Arena vor einer großen Herausforderung. Das Team von Trainer Vincent Kompany muss im Viertelfinalrückspiel bei Inter Mailand einen 1:2 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Also Inter gegen die Bayern ab 21 Uhr. Natürlich wie gewohnt hier im RBB 24 Inforadio zu hören, live und komplett. Und dann schauen wir noch zum Tennis. Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer 1 gesetzte Hamburger bezwang Daniel Altmaier aus Kempten mit 6:3 und 6:2. Zverev zeigte eine hochkonzentrierte Vorstellung und trifft nun auf den Niederländer Talon Griekspoor. Der besiegte nämlich Yannick Hanfmann, den Tennisspieler aus Karlsruhe, und spielt damit im Viertelfinale gegen Alexander Zverev. Und soweit der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. 2 geografische Hürden musste die Rote Armee im Frühjahr 1945 überwinden. Danach war der Weg nach Berlin frei. Die Oder und die Hügelkette Seeloer Höhen. Diese letzte Hauptverteidigungsstellung der Wehrmacht durchbrach die erste weißrussische Front unter dem Befehl von Marschall Schukow. Mit hohen Verlusten. Mindestens 50.000 Soldaten starben, 33.000 davon sowjetische. Die dreitägige Schlacht begann am 16. April 1945, also heute vor 80 Jahren. Es sollte ein stilles Gedenken heute werden, doch die Veranstaltung blieb nicht ruhig, berichtet RBB-Reporter Fred Pilarski.
Es war tatsächlich zunächst ein stilles Gedenken an diesem 80. Jahrestag der Schlacht um die Seeloer Höhen. Russlands Botschafter Sergei Nitschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Nitschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Etwa 800 Menschen hatten sich versammelt. Eine Gruppe älterer Leute sang Lieder zu Ehren der Oktoberrevolution. Nitschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Ein Mann reichte Brot und Salz.
Und vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind.
Ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich sind.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr nett.
Freundschaft, die bleibt.
Der zuständige Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, war die ganze Zeit dabei. Der CDU-Politiker hatte sich gegen den Wunsch des Auswärtigen Amts entschieden, den Vertretern Russlands den Zutritt zu verwehren, auch wenn er den Kult um Netschajew offenbar befremdlich fand.
Er hat ja schon was von Heiligenverehrung. Also grundsätzlich ist es so, dieser Anlass natürlich auch ein Anlass, der bestimmte Kreise auch anzieht. Das muss man erstens ganz deutlich sagen. Zweitens haben wir als Landkreis tatsächlich auch eine enge Verbindung mit der Botschaft und auch mit Herrn Netschajew über die vergangenen Jahre und mit der Botschaft ja über die Jahrzehnte schon. Begründet sich ja vor allen Dingen in den Kriegsgräbern und in den Kriegstoten, die wir immer wieder ausbetten und neu beisetzen. Und daraus begründet sich auch eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft, sodass Herr Netschajew für uns auch tatsächlich eine vertraute Person ist.
Nach der Kranzniederlegung wurden zwei Tafeln mit Namen gefallener Rotarmisten eingeweiht. Joachim Kozlowski, Umbetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zeigte sich irritiert über all die Fahnen und Gesänge.
Ja, im Grunde genommen geht es so ein bisschen am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgeben müsste, dann wäre das Thema verfehlt. Also wir gedenken hier der Kriegstoten, der Toten, die vor 80 Jahren bei der Stürmung der Seelower Höhen ihr Leben gelassen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also so sehe ich das.
Auf eine Journalistenfrage zur Ukraine machte Netschajew schließlich deutlich, dass er auch noch andere Botschaften im Gepäck hatte.
Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk. Das ist unser Brudervolk. Aber das neonazistische Regime können wir nicht dulden. Das steckt bei uns in den Adern, wissen Sie.
Es sind genau diese Propagandabotschaften, die den ukrainischen Botschafter schon vorher veranlasst hatten, der Veranstaltung fernzubleiben.
Fred Pilarski von der Gedenkfeier 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seelower Höhen. Ein Arzt, der eigentlich unheilbar kranken Menschen helfen und diese medizinisch begleiten soll, bringt seine Schutzbefohlenen um. Unter diesem Verdacht steht ein Berliner Palliativmediziner. Seit dem Sommer sitzt er in Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen und Patienten ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Der Vorwurf, er soll 15 Menschen getötet haben, berichtet rbb24-Reporterin Tabea Kunze.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Palliativarzt Mord in 15 Fällen vor. Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hat er sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls so weit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffang. Mordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengel-Fantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier auch von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
RBB24-Reporterin Tabea Kunze. Ein Küchenmesser kaufen könnte in Berlin künftig ein logistisches Problem werden, wenn man kein Auto hat. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegener plädiert für ein Messerverbot im gesamten öffentlichen Nahverkehr. Über den Täter vom Samstag, der in Charlottenburg einen 29-Jährigen in der U-Bahn erstochen hatte, gibt es neue Erkenntnisse. In Sachsen wurde er bereits mit Haftbefehl gesucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB. Trotzdem konnte er bis Berlin kommen, bis in die U12. Am Sophie-Charlotte-Platz. RBB-Redakteur Tim Korge.
Der 43-Jährige verbüßte eigentlich gerade eine Bewährungsstrafe, sagte ein Sprecher, doch er habe die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt. Außerdem hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten noch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat also eine weitere Straftat während seiner Bewährungszeit begangen. Und erreichbar sei er auch nicht mehr gewesen. Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz dann im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt. Das Landgericht hatte die Bewährungsaufsicht. Und dennoch kam es am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zu der Gewalttat. Der 43-jährige Tatverdächtige soll mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dann soll er ihn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb später im Krankenhaus.
Tim Korge berichtete. Viele Osterfeuer sind am Wochenende in Brandenburg geplant. Damit sollen Wintergeister endgültig vertrieben werden. Doch in die Vorfreude mischt sich Sorge, wegen der Trockenheit nämlich. In 8 von 14 Landkreisen gilt die Waldbrandwarnstufe 4. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich rund um Fürstenwalde umgehört.
Solange die meisten Einwohner in Rauen bei Fürstenwalde denken können, hat das Osterfeuer hier Tradition. Ein Brauch, der für das Dorf wichtig ist, weiß Vicky Schmidt.
Es ist ein Zusammenkommen für alt, für jung, für groß, für klein. Gemeinsame Abende mit Familie, mit Freunden.
Die Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins hat in der kleinen Gemeinde den Osterfeuerhut auf. Seit Wochen wird organisiert und geplant.
Unter anderem gibt es dann Eierkullerbahnen, Osterhasenhindernislauf und Stockbrot. Also wirklich wieder für Groß und Klein ist alles was dabei.
Und vor allem natürlich ein großes Osterfeuer. Das wird es auch im benachbarten Fürstenwalde geben. Auf der Bullenwiese direkt an der Spree, so Stadtbrandmeister Jörn Müller.
Mit Grillständen, mit Löschboot. Wir erwarten viele Besucher aus Fürstenwalde und dem Umland.
Und natürlich werden auch die Kameraden der Fürstenwalder Feuerwehr dabei sein. Ihre Anwesenheit ist angesichts der Trockenheit unumgänglich.
Wir werden die Fläche gegebenenfalls nochmal wässern, sodass dort die Brandgefahr minimiert wird.
Ein Tipp, der sich auch in den heimischen Garten übertragen lässt. Und auch sonst hat der Feuerwehrchef einige wichtige Hinweise.
Also wir schlagen immer vor, dass man kleine Löschgeräte bereithält, kleinen Gartenschlauch oder einen Eimer Wasser. Vor allem immer etwas kleiner anfangen, dann kann man noch was nachlegen. Und man sollte auch die Abstände zu den Gebäuden und zu brennbaren Gegenständen grundsätzlich einhalten.
Vorkehrungen, die natürlich auch in Rauen getroffen werden, so Vicky Schmidt.
Unsere Kameraden der Feuerwehr, die bleiben den ganzen Abend einsatzbereit, die kümmern sich um das Feuer. Also wenn was passieren sollte, sind die gleich zur Stelle.
Gut vorbereitet. Trotzdem sind einige Osterfeuer in Brandenburg bereits abgesagt worden, zum Beispiel in Perleberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören wie immer auch in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Rastplatz Kaput und Großkreuz sind Rehe auf der Fahrbahn. Die A11 Richtung Berlin. Zwischen Werbelin und Finofurt steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A12 Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde Ost ist wegen Bauarbeiten eine Spur gesperrt. A13 Richtung Dresden zwischen Baruth-Mark und Starkow liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A115 stadtauswärts zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg steht ein defekter PKW auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, Friedrichsfelde, die Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Rummelsburg, die Nöldnerstraße zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Berliner Polizei hat damit begonnen, einen besetzten Hörsaal der Humboldt-Universität in Mitte zu räumen. Bei den rund 100 Besetzern auf dem Campusgelände Nord handelt es sich um pro-palästinensische Aktivisten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Yasser Speck, RBB 24.
Alle Besetzerinnen und Besetzer werden einzeln herausgeholt. Dann wird deren Identität festgestellt und geprüft, ob Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung vorliegt. Bislang soll es 26 Festnahmen gegeben haben. Gegenüber des Unigebäudes hat sich eine Unterstützerdemo mit rund 30 bis 50 Personen aufgebaut. Die Maßnahmen laufen weitestgehend störungsfrei ab. Das berichtet die Polizei, die hier mit rund 300 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz ist.
Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Stettner fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen muss, sagte er der dpa. Stettner fordert die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solches generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin nur bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie zum Beispiel der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister und Vizeministerpräsident Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Dem RBB hat er gesagt, dass ihm die Doppelbelastung durch das Minister- und Parteiamt zu groß geworden sei.
Wir sind eine sehr junge Partei, wir sind im Aufbau und das erfordert die volle Kraft. Und als Minister und Parteivorsitzender, das ist einfach ein bisschen viel für mich, das schaffe ich einfach nicht.
Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach, BSW. Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechenland grundsätzlich gebilligt. Diesen drohten in dem EU-Staat keine unmenschlichen Lebensbedingungen, so das Gericht in Leipzig. Es geht um zwei Männer, die in Griechenland internationalen Schutz erhalten haben und dann nach Deutschland weitergereist sind. Ja, ihre Anträge auf Asyl wurden abgelehnt. Die Welthandelsorganisation befürchtet, dass der internationale Warenaustausch wegen der US-Zollpolitik deutlich zurückgeht. Wie der WTO-Chefökonom Osser im RBB 24 Inforadio gesagt hat, dürfte der Welthandel in diesem Jahr um mindestens 0,2% schrumpfen.
Was sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach so viel anhört, es ist aber wichtig zu verstehen, dass es ungefähr 3 Prozentpunkte weniger ist, als wir gehabt hätten, wären diese Zölle jetzt eben nicht da gewesen. Der amerikanische Handel, also der US-Handel, wird wahrscheinlich sogar noch stärker einbrechen.
Der Chefökonom der Welthandelsorganisation WTO, Ralf Osser. Dänemark will eigene Soldaten zu Trainingszwecken in die Ukraine schicken. Das hat der Chef des dänischen Heeres einem Fernsehsender gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Russische Angriffe dieser Art zählen in der Ukraine zum Alltag. Dänemark betont, dass die Soldaten nicht im Ukraine-Krieg kämpfen sollen und dass ihre Trainingslager weit entfernt von der Front liegen. Russland bezeichnet die Pläne als Provokation. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt oder sternenklar, 15 bis 12 Grad. Im Moment in Berlin-Kreuzberg 25 und in Lübben sogar 27 Grad. Morgen viel Sonne, Richtung Westen teilweise kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer neuen Gefahrenmeldung. Vorsicht in beiden Richtungen auf der 113. Zwischen Schönefeld und Schönefeld Nord sind Leute auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Podcast.
7 von 17 Bundesministerien gehen an die SPD. Trotz magerer 16,4% Wahlergebnis bei der Bundestagswahl. Die SPD in neuem Aufwind. Die einstige Volkspartei hat bei der Wahl echt schlecht abgeschnitten. Warum sie in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU um Themen und Posten trotzdem ziemlich erfolgreich war und ob die äußerst geringe Erwartungshaltung in der Bevölkerung für die Zukunft eher gut oder schlecht ist. Darüber sprechen wir mit Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er berichtet seit über einem Jahrzehnt über die SPD. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Hallo Georg.
Hallo Viktoria.
Ja, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU, die sind abgeschlossen. Mit 7 Ministerien, die an die SPD gehen, ist das doch eigentlich ganz gut ausgegangen mit den Verhandlungen, oder? Für die SPD.
Absolut, hätte eigentlich kaum besser laufen können, obwohl SPD-Chef Lars Klingbeil gesagt hat, er mag das gar nicht so gerne, Gewinner, Verlierer, das sei so eine unangemessene Rechnung, hat möglicherweise damit zu tun, dass dann auffallen würde, dass da ganz schön viel SPD drin steckt in diesem Koalitionsvertrag. Und 7 Ministerien, das ist echt eine Bank. Nur mal zur Erinnerung, 16,4% das Wahlergebnis.
Gefeiert wird hier im Willy Brandt-Haus heute nicht. Die SPD ist gescheitert.
Ich habe da ziemlich viele aschfahle Gesichter gesehen im Willy Brandt-Haus am 23. Februar an diesem Wahlabend.
Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage.
Und jetzt, 1,5 Monate später, gehen die mit 7 Ministerien nach Hause.
Ja, welche dieser Ministerien sind aus deiner Sicht die wichtigsten?
Sie haben das Finanzministerium. Das ist das Königsministerium. Der oder diejenige, die das leitet oder der das leitet, der sitzt auf dem Geld. Und der kann dann übrigens auch über diesen Finanzierungsvorbehalt immer entscheiden. Und sie wollten unbedingt dieses Haus, denn der Finanzminister hat überall den Daumen drauf, regiert in jedes Ministerium mit rein, spricht überall mit, ist der Ansprechpartner für den Kanzler, in dem Fall Friedrich Merz. Der kommt am Finanzminister selten vorbei, weil derjenige, der dann anschließend sagt, das Geld gibt es oder das Geld gibt es nicht. Und Stichwort Finanzierungsvorbehalt, auch da steht im Koalitionsvertrag, da ist es der Finanzminister, der am Ende auch mit dem Kanzler zusammen entscheidet, wo dieser Finanzierungsvorbehalt greift und wo eben nicht. Sie haben das Justizministerium. Das ist gewissermaßen der Gegenpart zum Innenministerium. Das haben Sie in der Ampel leidvoll erfahren, dass der Justizminister, der hieß damals Buschmann, ganz viele Projekte, die Innenministerin, die hieß damals Faeser und kam von der SPD, blockieren konnte. Jetzt hat die SPD dieses Justizministerium und kann alles, was im Bereich Innen passiert, beispielsweise Stichwort Migration, immer noch aus dem Justizwinkel beäugen. Und Sie haben das dicke Ministerium Arbeit und Soziales. Das tut wahrscheinlich der Union am meisten weh, denn eigentlich hatte Friedrich Merz im Wahlkampf immer gesagt, wir machen ein super Wirtschaftsministerium mit Wirtschaft und Arbeit und Soziales zusammen. Und da hatte er auch schon seinen Mann, den bisherigen Generalsekretär Linnemann, der sollte und wollte das unbedingt haben. Und auch das hat Friedrich Merz nicht durchgesetzt. Die Sozis haben ihr Arbeit und Soziales Ministerium behalten. Und dann haben wir noch die Klitzekleinigkeit von Verteidigung. Boris Pistorius möglicherweise gesetzt, also ein Ministerium, was auch sehr im Fokus stehen wird und nicht zu vernachlässigen Umwelt- und Klimaschutz. Klingt erstmal nach, aber erinnern wir uns, es gibt ein Sondervermögen und da werden 100 Milliarden für den Klimaschutz bereitgestellt. Also viel Geld zu verteilen und das macht dann eine oder ein Sozialdemokrat. Bei der Union, da gibt es den bitteren Witz, also wenn dieser Klingbeil noch einen Tag länger verhandelt hätte, dann hätte er auch noch das Kanzleramt rausverhandelt. Also die haben schon relativ gut verhandelt, die da gesessen haben, diese neuen Sozialdemokraten. Das waren allerdings auch echte Profis.
Welche Rolle hat aus deiner Sicht Erfahrung in solchen Verhandlungen gespielt?
Da saßen wirklich Top-Verhandler bei der SPD, ein Hubertus Heil. Der hat schon 2018 die GroKo, die zweite GroKo mitverhandelt. Der ist 7 Jahre Minister. Ein Lars Klingbeil, der hat auch jetzt mittlerweile die dritten Koalitionsverhandlungen im Rucksack. Eine Ministerpräsidentin wie Manuela Schwesig, Anke Rehlinger, die ist eine allein amtierende und regierende Ministerpräsidentin. Absolute Mehrheit geholt im Saarland. Dazu konnten die Sozialdemokraten noch auf den Sachverstand der eigenen Ministerien, der Bundesministerien, die sie zurzeit noch haben, zurückgreifen. Eben mal anrufen, nachfragen, wie ist die Lage. Brieft uns mal eben, das konnte die CDU, die Union konnte das nicht. Außerdem kommt auch noch dazu, der Kanzler war mit eingebunden. Olaf Scholz immer mit dabei, der wurde auch gefragt. Also nicht dabei physisch, aber er wurde gefragt. Insofern hatten die schon ein paar Top-Verhandler auf ihrer Seite. Und wie knallhart die verhandelt haben, das hat Anke Rehlinger eigentlich mal sehr deutlich und sehr offen gesagt. Die war nämlich angesprochen worden, 16,4%. Ja, da kann man ja wohl nicht viel erwarten für die Sozialdemokraten. Da hat sie gesagt, naja, dieser Friedrich Merz, der braucht 100% von den Sozialdemokraten, wenn es um die Kanzlerwahl geht. Und diese 100%, die kriegt er nicht, wenn wir hier nur 16% der Inhalte bekommen. Das war die Ausgangslage.
Also das heißt, wenn Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden möchte, dann braucht er die SPD-Fraktion hinter sich. Rechnerisch jedenfalls mindestens 108 der 120 SPD-Abgeordneten. Sonst erreicht er nicht die Mehrheit, also 316 Stimmen im Bundestag, die er zur Wahl zum Kanzler braucht. Und das hat in den Koalitionsverhandlungen die Position der SPD gestärkt.
Knapp 4 Wochen nach Beginn der Verhandlungen liegt jetzt ein Koalitionsvertrag vor.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausgangslage war schwierig, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Und als sie den Koalitionsvertrag präsentierten, da sagte eine Saskia Esken, der Mindestlohn von 15 Euro kommt im nächsten Jahr.
Wir sorgen für höhere Einkommen, indem wir die Tariftreue stärken und den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen.
Die SPD hat damit dann anschließend auch geworben bei Insta, überhaupt in den sozialen Medien. Das haben wir für euch rausverhandelt und da fiel unter anderem 15 Euro Mindestlohn und eine Steuersenkung für die kleinen und mittleren Einkommen. Das behauptete die SPD. Nun sollte man sich jemand das Kleingedruckte angucken, das tue ich hier gerade. Und auf Seite 18 steht, Zeile 551, wenn es um den Mindestlohn geht, da ist ein Verweis an die Mindestlohnkommission, die nämlich diesen Mindestlohn eigentlich festlegt. Und da heißt es dann, auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Ja, da steht erreichbar, aber da steht nicht, er wird kommen. Und genau darauf hat dann auch sofort am Tag nach Bekanntwerden des Koalitionsvertrages oder des Entwurfs Jens Spahn hingewiesen. Und das Gleiche hat jetzt am Wochenende Friedrich Merz wiederholt, hat ein Interview gegeben, unter anderem in der Bild-Zeitung, in der Bild am Sonntag.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben.
Und hat gesagt, nix ist fix und auch der Mindestlohn ist nicht fix.
Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen, aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Und das hat zu Schlagzeilen geführt, das hat zu Verärgerung geführt bei vielen SPD-Mitgliedern natürlich nach dem Motto, wie jetzt, das ist nicht in Stein gemeißelt, ich dachte, dieser Mindestlohn kommt und das tat vielen Sozialdemokraten sicher sehr weh.
Warum genau hat sich dieser dann auch durchaus öffentliche Streit ausgerechnet an diesem Mindestlohn so entfacht?
Naja, das ist ein sozialdemokratisches Lieblingsprojekt, muss man dazu sagen. Die haben 2021 die Wahl unter anderem damit gewonnen, dass sie gesagt haben, wir erhöhen den Mindestlohn auf damals 12 Euro. Diesen Stunt wollten sie jetzt wiederholen, sind in den Wahlkampf gezogen und haben gesagt, der Mindestlohn wird steigen auf 15 Euro. Und das haben sie jetzt als Erfolg verkauft. Das hat vielen nicht geschmeckt in der Union, die sowieso relativ viele Kröten schlucken mussten. Und da war offenbar dem einen oder anderen mal danach zu sagen, Freunde, lest diesen Koalitionsvertrag, es ist nur das vereinbart, was da drin steht. Und da war es aus SPD-Sicht vielleicht auch nicht ganz klug, darauf so intensiv rumzureiten nach dem Motto, der kommt, denn das ist in der Tat nicht vereinbart. Auf der anderen Seite, was Friedrich Merz davon hat, schon bevor er Kanzler ist, die SPD zu reizen, noch dazu eine SPD, die jetzt ein Mitgliedervotum gerade laufen hat und viele an der Basis darüber entscheiden müssen. Und wenn die nun hören, dieser Mindestlohn, darauf habe ich mich eigentlich vorbereitet, der ist uns versprochen worden, wie, und das ist jetzt gar nicht sicher, das macht das Abstimmen bei diesem Mitgliedervotum nicht unbedingt besser. Insofern dumm gelaufen, was das Thema angeht.
Ja, die SPD-Mitglieder, die stimmen jetzt nochmal über den Koalitionsvertrag ab. Was genau ist das denn überhaupt für eine Abstimmung?
Ja, das ist ein Mitgliedervotum ausgerufen vom Parteivorstand. Das läuft jetzt bis zum 29. April. Und da können alle 360.000 SPD-Mitglieder Ja oder Nein stimmen. Sie gucken sich diesen Koalitionsvertrag an und sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und es braucht ein Quorum, 20% müssen sich beteiligen, sollte machbar sein. Und am Ende wird ausgezählt. Und wenn die Mehrheit Ja sagt, dann ist dieser Koalitionsvertrag von der SPD abgesegnet. Sagt die Mehrheit Nein, ja, dann ist das Ding vom Tisch.
Und was denkst du, wie wird das ausgehen?
2013 hatten damals bei der ersten großen Koalition 75% noch mit Ja gestimmt. 2018, wir erinnern uns, da gab es diese No-GroKo-Bewegung von den Jusos, angeführt damals von einem gewissen Kevin Kühnert. Das hat dann dafür gesorgt, dass das Ja-Ergebnis eher ein bisschen geringer war. 66% haben damals Ja gesagt. Ich würde mich jetzt mal festlegen, ich glaube, das wird durchgehen bei der SPD. Denn wenn sie sich über diesen Koalitionsvertrag gebeugt haben, ich habe es eben schon gesagt, da steckt ganz schön viel SPD drin.
Also trotzdem, auch diesmal scheinen es die Jusos zu sein, die Jugendorganisation der SPD, die nicht ganz so zufrieden zu sein scheint und auch in den Raum gestellt hat, eben mit Nein zu stimmen. Wie schauen die Jusos denn auf dieses Verhandlungsergebnis vom Koalitionsvertrag? Was stört die denn so sehr?
Na, da kam jetzt ein Landesverband nach dem anderen, der Bayerische, der aus Baden-Württemberg, aus Bremen, aus Brandenburg. Und alle waren sich eigentlich einig, sie sprachen von einem unsolidarischen Migrations-, sozial- und gesellschaftspolitischen Vorhaben. Und das sei ihnen auch alles nicht ehrgeizig genug, beispielsweise mit Blick auf die Steuern und Vermögensteuer. Die sollte kommen, sie kommt nicht. Reichensteuer sollte kommen, sie kommt nicht. Die Erbschaftssteuer wollten sie reformieren, kommt nicht. Das finden die Jusos alles andere als witzig.
Da gab es einen Auftritt in der Sendung Frühstart bei NTV. Da kritisiert der Bundesvorsitzende der Jusos Teile des Koalitionsvertrags.
Schönen guten Morgen aus Berlin und herzlich willkommen zum Frühstart, Philipp Thürmer.
Guten Morgen.
Und das größte Problem offenbar, das ist der Finanzierungsvorbehalt.
Dieser Finanzierungsvorbehalt ist eine tickende Zeitbombe.
Das ist ein kleines Wort, aber mit ganz, ganz großer Wirkung, denn alles, buchstäblich alles, was in diesem Koalitionsvertrag steht, steht unter Finanzierungsvorbehalt. Soll heißen, wir gucken erstmal, was es an Steuereinnahmen gibt und wie viel Geld wir tatsächlich in der Kasse haben und erst dann setzen wir die Dinge um, die wir hier angekündigt haben. Und da sagen die Jusos, das ist unambitioniert.
Am Ende ist maßgeblich für uns die Frage, reicht das inhaltlich für eine wirklich andere Politik? Und wir müssen leider sagen, für uns reicht es nicht.
Wenn mehrere Landesverbände von den Jusos dazu aufrufen, mit Nein zu stimmen, gefährdet es jetzt die Zustimmung insgesamt oder eher nicht?
Ich glaube ja nicht. Wir gucken uns mal die Größenverhältnisse an. Die Jusos kommen auf ungefähr 70.000 SPD-Mitglieder. Wir haben 360.000. Also ein gutes Fünftel. Das heißt, selbst wenn alle Jusos mit Nein stimmen, heißt das nicht automatisch, dass dieser Vertrag in die Tonne geworfen wird. Das heißt, die Jusos sind ein einflussreicher Verband. Die haben damals mächtig Stimmung machen können, Stichwort Kevin Kühnert. Aber ich glaube, am Ende des Tages sehen auch viele SPD-Mitglieder, Donnerwetter nochmal, dieser Lars Klingbeil hat ziemlich gut verhandelt zusammen mit seinen anderen Leuten. Und das fängt eben bei diesen 7 Ministerien an und hört da noch lange nicht auf. Also ich glaube, die Basis ist, was diesen Koalitionsvertrag angeht, gar nicht so unzufrieden. Zumal, und das kommt ja auch noch dazu, bevor diese Koalition überhaupt anfing zu verhandeln, schon das passiert ist, was die Sozialdemokraten immer wollten. Eine Lockerung der Schuldenbremse, Stichwort Verteidigung, unbegrenzte Summen können da ausgegeben werden. Und dieses Sondervermögen, auch das übrigens eine SPD-Idee, die sie damals mit den Grünen zusammen hatten, 500 Milliarden Sondervermögen, das sind nochmal 2 Punkte auf der Habenseite. Das sehen die Sozialdemokraten auch im Land. Und da hoffen sie natürlich auch, dass sie in ihrer Umgebung, in ihrer Kommune, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt davon auch irgendwas sehen werden am Ende des Tages. Insofern die Unzufriedenheit der SPD-Basis hat, glaube ich, eher was zu tun mit der Partei SPD und mit dem Blick in den Rückspiegel. Stichwort vor die Wand gefahrener Wahlkampf.
Also der Wahlkampf ist für die Basis der SPD immer noch ein Thema. Was hätte die Parteibasis denn da gerne noch aufgearbeitet?
Wir erinnern uns, es gab mal ein paar Tage, da war es spitz auf Knopf. Wer wird denn eigentlich Kanzlerkandidat? Ist es vielleicht doch Boris Pistorius, weil er der Liebling der Deutschen war, der Umfragekönig? Olaf Scholz so unbeliebt wie überhaupt niemand anders, kein Kanzler vor ihm, schlechteste Werte. Und es drohte alles zu kippen. Klingbeil hat's laufen lassen und Esken haben damals keine Entscheidung getroffen, bis dann Boris Pistorius auf sanften Druck offenbar gesagt hat, okay, ich bin's nicht, es ist der Olaf. Das haben viele an der Basis nicht verstanden. Viele waren vom Herzen her eher nach dem Motto, jetzt lass doch mal den Boris Pistorius ran. Der ist, glaube ich, wirklich der Mann, den wir jetzt gerade brauchen. Die Entscheidung ist eine andere geworden. Und das nehmen auch viele an der Basis, glaube ich, dieser Parteispitze übel. Dazu kommt, sind wir wieder beim Wahlabend, 23. Februar, die Wahlschlappe, Debakel, 16,4%. Und das Erste, was Lars Klingbeil, der SPD-Chef, macht, ergreift sich den Fraktionsvorsitz. Und dann wird er jetzt auch noch möglicherweise Finanzminister und möglicherweise auch noch Vizekanzler. Das wird ein interessanter Parteitag werden am 28. Juni. Möglicherweise wird sich die Partei dann komplett neu aufstellen.
Also dieses Datum, der 28. Juni, das könnte das entscheiden, weil da ein Sonderparteitag stattfindet. Was wird da beschlossen?
Also auf diesem Sonderparteitag vorgezogen gibt's eine inhaltliche Aufarbeitung des Wahlkampfes. Was lief falsch? Warum sind wir eigentlich bei diesem Debakel gelandet? 16,4%. Wie müssen wir uns aufstellen, damit das nicht nochmal passiert? Und welches Personal soll dafür sorgen? Und das ist Ziel und Zweck dieses Sonderparteitags. Eintägig und auch hier in Berlin.
Wir werden eben auch eine sehr klare Analyse dieses Wahlergebnisses, das schmerzhaft für uns ist und bitter, werden wir vornehmen.
Saskia Esken, die hatte schon angekündigt, es wird eine inhaltliche Aufarbeitung geben. Es wird auch personelle Konsequenzen geben. Und gut möglich, dass die beide dann anschließend nicht mehr SPD-Chef sind.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Würden Sie personelle Konsequenzen ziehen, wenn das die Mehrheit
wäre? Da werden auch personelle Konsequenzen notwendig sein. Das werden wir als Team entscheiden.
Also Saskia Esken und Lars Klingbeil stehen möglicherweise als Parteiführung zur Debatte. Momentan ist ja noch nicht bekannt, wer die Partei führen könnte und auch nicht, wer welches Ministerium besetzen wird. Warum hält die SPD sich da so bedeckt?
Sie sagen nicht, Lars Klingbeil geht ins Kabinett oder wird Fraktionschef. Sie sagen nicht, Saskia Esken geht ins Kabinett oder wird sonst irgendwas. Sie lassen das offen, denn das könnte möglicherweise für auch noch Unmut sorgen an der Basis. Ich habe es eben erwähnt, dass Sie sagen, also die beiden SPD-Chefs, die diese Wahl vor die Wand gefahren haben, die werden dann anschließend damit belohnt, dass sie im Kabinett sitzen. Kann doch nicht wahr sein. Insofern lässt man die Namen erstmal weg, aber die Aufarbeitung kommt und das werden wir dann erfahren auf dem Parteitag. Da wird's dann schon Entscheidungen geben. Da werden wir wissen, was Lars Klingbeil ist. Da werden wir wissen, was aus Saskia Esken geworden ist.
Lars Klingbeil und Saskia Esken könnten also an der Parteispitze ausgewechselt werden. Aber andere Namen, die jetzt kursieren, wie Hubertus Heil, der bisherige Arbeitsminister, oder Bärbel Baas, die bisherige Bundestagspräsidentin, sind ja auch bekannt. Können so bekannte Namen da jetzt wirklich eine Neuerung bringen?
Naja, natürlich sind das alte Gesichter, das sind alte Bekannte. Hubertus Heil noch älter in Anführungszeichen als Bärbel Baas, weil die eben auch neu durchabend als Bundestagspräsidentin gewesen ist. Aber das sind zwei, die unglaublich gut verdrahtet sind in die Partei. Und Bärbel Baas ist halt jemand, die durch und durch sozialdemokratisch ist und auch nach außen hin wirkt. Und die kannte vorher eigentlich keiner. Die hat einen richtig guten Job gemacht als Bundestagspräsidentin, hat sich bekannt gemacht, ist total geerdet, ist so eine Frau aus dem Volk, für das Volk, Arbeiterkind, Duisburg, groß geworden, zweiter Bildungsweg, so eine echte Sozialdemokratin. So viel, das muss man auch dazu sagen, so viel junges Personal in Anführungszeichen, was in der Lage wäre, jetzt den Parteivorsitz zu übernehmen, hat diese SPD auch nicht.
Das heißt, ein Wechsel an der Parteispitze ist wahrscheinlich, aber eine starke Verjüngung wird es eher nicht geben. Lass uns doch mal über den Zeitablauf sprechen. Welche Posten werden denn wann besetzt?
Naja, wir werden jetzt erst die Ministerliste irgendwann kriegen. Das wird möglicherweise Ende April, Anfang Mai, eher Anfang Mai sein. Friedrich Merz wird wohl, auch das ist jetzt bekannt geworden, am 6. Mai sich zum Kanzler wählen lassen. Sofern das alles gut geht mit dem Koalitionsvertrag. Möglicherweise werden sie einen Tag vorher den Koalitionsvertrag unterschreiben. Auch das ist jetzt bekannt geworden. Und ich gehe davon aus, dass sie vorher dann auch die Ministerliste, die Namensliste, über die wir jetzt alle spekulieren, dann rausreichen. Und das lässt dann eben Rückschlüsse darauf zu, wie das an der Parteispitze möglicherweise weitergeht.
Schauen wir mal, wie es weitergehen könnte mit den Sozialdemokraten, mit der SPD. In den Koalitionsverhandlungen, da ist es jetzt also ganz gut gelaufen für die SPD, sagst du. Bei der Wahl selbst, da hat sie ja wirklich denkbar schlecht abgeschnitten. Kann es der SPD gelingen, sich in dieser Koalition inhaltlich durchzusetzen und dadurch vielleicht auch ein bisschen wieder zu berappeln, was Zustimmungswerte in der Bevölkerung angeht? Die sind ja deutlich zurückgegangen.
Wir haben noch einen Schuss frei. Dieser Satz fiel immer wieder. Und das ist jetzt diese Zeit als Regierung. Man muss sich rehabilitieren und neu aufstellen in der Regierung. Das haben sie zweimal versucht, die Sozialdemokraten, in einer großen Koalition. Und das ist so lala gelungen, würde ich mal sagen. Ob sie das jetzt ein drittes Mal und dann erfolgreich hinkriegen, das werden wir spätestens nach 4 Jahren möglicherweise hier nochmal an der gleichen Stelle besprechen. Aber die Ausgangslage ist halt auch nochmal eine ganz andere. Wir haben eine AfD, die stärker und stärker wird. Wir haben demnächst eine Landtagswahl im nächsten Jahr, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig, eine der Chefverhandlerinnen hier von der SPD. Das war übrigens kein Zufall, dass die ständig vor einem Mikrofon stand. Die haben sie auch nach vorne geschoben, weil man auch sie so ein bisschen hörbarer machen wollte. Denn auch sie hat Angst in Mecklenburg-Vorpommern, dass diese AfD da stärker und stärker wird. Das heißt, die Rahmenbedingungen für die Sozialdemokraten sind denkbar schwierig, mitten in einer außenpolitischen Situation, die dramatisch ist, in einer Position der SPD, die von 16,4% kommt, die sich neu aufstellen muss, und das Ganze dann noch mit dem ungeliebten Format einer großen Koalition.
Ja, und viele sagen jetzt ja auch schon große Koalition. Das kann man so ja eigentlich gar nicht mehr sagen, weil zumindest die SPD mit 16,4% Zustimmung bei der Wahl im Februar jetzt gar nicht mehr so groß ist.
Da braucht man viel Optimismus. Den haben sie möglicherweise. Der hat sich jedenfalls im Titel nicht niedergeschlagen. Ich habe es gesagt, Verantwortung für Deutschland klingt pflichtschuldig, aber klingt nicht optimistisch. Also weiter nach unten sollte es nicht mehr gehen. Dann ist irgendwann auch das Etikett Volkspartei nicht mehr angemessen.
Georg, vielen Dank dir.
Immer wieder gerne, Viktoria.
Georg Schwarte ist im ARD-Hauptstadtstudio für die SPD zuständig und hat auch in der ARD-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert, gemeinsam mit weiteren Gästen über die neue Koalition gesprochen. Autorin der heutigen Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Christian Schepsmeier. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann schauen wir auf erneuerbare Energien und warum wir in Deutschland im Moment sogar oft zu viel davon haben und Strom quasi wegschmeißen müssen.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die rbb-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik. Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden, dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Rastplatz Kaput und Großkreuz sind Rehe auf der Fahrbahn. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. 115 stadtauswärts zwischen Dreieck Funkturm und Hüttenweg steht ein defekter PKW auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, Friedrichsfelde, die Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Rummelsburg, Nöldnerstraße. Zwischen Stadthaus und Lückstraße ist für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Grund sind Tiefbauarbeiten bis Ende Mai. Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt und in der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt. Kommen Sie gut an.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Maske tragen, Abstand halten, das waren Grundregeln vor 5 Jahren, als der Ausbruch von Corona die Welt in Atem hielt. Bald gab es die ersten Impfstoffe gegen das Virus, allerdings nicht überall. Industrieländer horteten sie, genauso wie Masken. In den Wirren der Pandemie war sich zunächst jeder selbst der Nächste. Dass sich so etwas nicht wiederholt, dafür soll ein Pandemieplan sorgen, auf den sich jetzt mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation geeinigt haben.
März 2020. Die Corona-Pandemie trifft die Welt unvorbereitet. Die Maßnahmen hart. Lockdowns, Maskenpflicht und gleichzeitig viele widersprüchliche Informationen. Unsicherheit. Damit die Welt im Fall einer erneuten Pandemie besser gewappnet ist, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 3 Jahre lang verhandelt. Jetzt steht ein Abkommen. Das ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, es zeigt auch unsere Widerstandsfähigkeit, Einheit und unser unerschütterliches Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen überall auf der Welt. Die Ziele des Pandemievertrags: Prävention, um Ausbrüche neuer Seuchen zu verhindern. Technologie- und Wissenstransfer zwischen den Ländern für eine schnellere Entwicklung neuer Arzneimittel und Impfstoffe. Und weltweite Lieferketten und eine bessere Logistik im Krisenfall. Verpflichtend durchsetzen kann die WHO diese Vereinbarungen nicht. Auch konkrete Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns bleiben weiterhin in der alleinigen Verantwortung der nationalen Regierungen und der Parlamente.
Es sind immer wieder in verschiedenen Ländern diese Gerüchte gestreut worden, dass die WHO hier eine Rolle einnimmt, die sozusagen über die staatlichen Autoritäten hinwegreichen kann. Das ist absolut falsch. In diesem Abkommen, das jetzt vereinbart